Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute sprechen wir über ein Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt, die Partizipation von Kindern. Und zwar nicht erst im Schulalter, nicht erst, wenn Kinder sprechen können, sondern wirklich von Anfang an. Dazu haben wir eine wunderbare Expertin eingeladen, Andrea Dannhauser. Sie ist Fach- und Familienberaterin und schult pädagogische Fachkräfte. Sie begleitet Teams und Eltern darin, Kinder wirklich zu sehen, auch die ganz kleinen, und sie von Anfang an ernst zu nehmen. Wir wollen klären, was bedeutet Partizipation eigentlich im Alltag mit Babys und Kleinkindern? Warum fällt es vielen Erwachsenen schwer, Kinder wirklich ernst zu nehmen? Und warum ist das alles nicht nur ein pädagogisches Ideal, sondern ganz zentral für Kinderschutz, Demokratie und gelingendes Aufwachsen? Andrea, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch und habe auch so einen kleinen Fangirl-Moment. Dann bin ich auch ein bisschen aufgeregt, aber wir kriegen das hin.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Lass uns anfangen. Partizipation ist ja ein Begriff, den man relativ häufig mittlerweile hört. Aber was genau bedeutet denn Partizipation im Kontext von Babys und Kleinkindern?
Also Partizipation an sich bedeutet ja, teilhaben zu können, mitentscheiden zu können über seine eigenen Belange. Und das eben nicht erst, wenn man erwachsen ist, sondern bereits im Kindesalter oder eben, wo es mir auch wichtig ist, eben schon im Baby- und Kleinkindalter. Das heißt, auch da dürfen die Kinder schon mitentscheiden, was geschieht mit mir, was passiert um mich herum oder mit mir, und können da ihre Meinung ausdrücken.
Aber warum ist es denn so wichtig, dass jetzt schon die Jüngsten an Entscheidungen beteiligt werden? Also sie sind ja sprachlich, können sie sich ja noch gar nicht ausdrücken.
Da hast du recht, sprachlich können die sich nicht ausdrücken. Aber Eltern, die kleine Babys haben, wissen ja, dass sie sich durchaus ausdrücken können, auch wenn sie noch keine Wörter dafür benutzen. Anhand von Mimik, von Gestik, von Weinen, unterschiedlichen Weinen, also gerade Eltern, bei denen das noch ganz aktuell ist mit der Babyzeit, die können das ja irgendwann auch einigermaßen abschätzen, was bedeutet dieses Weinen jetzt? Ist das mehr Wut? Ist das mehr Langeweile? Ist es Hunger? Ist es müde? Also man kann da durchaus einiges ablesen und feststellen, auch ohne, dass die Kinder uns das sagen.
Jetzt sind ja viele Erwachsene erstmal skeptisch, wenn es um Mitbestimmung bei so kleinen Kindern geht. Warum glaubst du denn, reagieren manche so kritisch auf das Thema?
Ich glaube grundsätzlich, weil wir einen ganz, ganz arg adultistischen Ansatz haben in unseren Köpfen, der uns einfach von klein auf eingebläut wurde, dass kleine Menschen sowieso nicht wissen, was gut für sie ist. Und dass Erwachsene aufgrund ihres Alters und ihrer Lebenserfahrung es einfach immer besser wissen. Und die wissen, was gut ist für das Kind und was dem gut tut. Und das Kind weiß nichts. Also wir gehen immer davon, von unserer Allwissenheit aus quasi und von dem Nichtwissen des Kindes. Was eben, wie gesagt, ein adultistischer Ansatz ist, der so halt nicht haltbar ist.
Lass uns nochmal zurückkommen auf das Baby kann nicht sprechen. Wie können wir denn trotzdem erkennen, was Babys wollen oder fühlen?
Also wie vorher schon so kurz gesagt, erstens, klar, teilen sie sich über ihr Weinen mit, aber auch ganz über Mimik. Das heißt, schon relativ kleine Babys wenden sich Dingen zu, die sie interessieren, wenden sich ab, wenn ihnen was zu viel ist. Haben zum Teil eine ganz ausdrucksstarke Mimik, wie ich finde. Also ich habe auch lange in der Krippe gearbeitet und auch so im Bekanntenkreis einfach sehr viel mich mit Babys umgeben. Ich mag Babys. Und fand einfach schon faszinierend, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, wie deutlich die uns eigentlich anhand ihres Gesichtsausdrucks oder auch mit wirklich körperlich sich dann wegstemmen von Dingen, die sie nicht wollen. Also die zeigen das sehr, sehr deutlich, finde ich.
Okay. Hast du denn mal ein konkretes Beispiel aus dem Alltag, wie ein Baby tatsächlich etwas mitentscheiden kann?
Also gerade wenn wir jetzt bei so Alltagssituationen sind wie Essen, also ob das jetzt Baby-led Weaning ist oder ob das Baby Brei gefüttert wird, aber auch da kann ich ganz, ganz arg auf diese feinen Zeichen achten, die es mir setzt. Zum Beispiel, wenn es satt ist und den Kopf wegdreht oder den Mund eben zupresst und nichts mehr essen möchte, machen viele dann dieses, komm, noch einen für die Mama oder hier kommt das Flugzeug, und versuchen das Kind zum Weiteressen zu animieren. Also übergehen dieses, was es dir eigentlich gerade gezeigt hat, nämlich, ich bin satt, danke, war lecker, aber jetzt mag ich nicht mehr. oder vielleicht auch, nee, schmeckt mir gar nicht, möchte ich überhaupt nicht. Und man übergeht das quasi und versucht sie zu motivieren und zu animieren, doch weiter zu essen, weil man selber denkt, naja, aber noch vier Löffel kannst du doch nicht satt sein. Mhm. Kannst aber durchaus. Und wir denken, wir wissen es besser und gehen drüber. Obwohl das Kind uns gezeigt hat, nö, danke, ich bin fertig.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann spielt so Beobachten und auch Abwarten im Alltag mit dem Baby eine große Rolle, wenn wir partizipativ handeln wollen?
Mhm. Ganz, ganz arg. Und also Beobachten, glaube ich, das kommt immer mehr so in die Elternschaft rein. Das haben wir immer mehr drauf. Und es ist ja auch schön, die Kinder zu beobachten. Und in sozialen Berufen ist es sowieso gegeben, dass wir beobachten müssen. Und das gehört zu unserem Beruf. Aber das Abwarten ist was, was uns Erwachsenen ganz oft extrem schwer fällt. Mhm. Dass man wirklich sagt, mal auszuhalten, dass es eine Weile dauert, bis ein Kind sich was überlegt hat oder eine Äußerung in irgendeine Richtung macht. Das ist für viele von uns schwer, weil wir gewöhnt sind, immer schnell und effektiv handeln zu wollen. Und auch da lassen wir dann dem Kind oft gar nicht die Zeit, seine Gedanken zu sammeln. Das dauert einfach auch bei kleinen Menschen länger als bei uns, muss man ganz klar sagen. Und gehen auch da dann oft schon drüber oder erleben es dann gar nicht, dass das Kind uns zeigt, was es jetzt will oder braucht, weil wir schon selber weiter galoppiert sind.
Ja, das finde ich total wichtig. Das habe ich auch in einem unserer Bücher mal beschrieben, dass Abwarten wirklich eine große Rolle spielt, auch dabei überhaupt die Intention von Kindern zu erkennen. Also mir hat es ganz häufig geholfen, einfach mal kurz abzuwarten, zu schauen, was macht das Kind, und habe dann ganz oft festgestellt, das hat was ganz anderes im Sinn, als ich eigentlich unterstellt habe. Deswegen finde ich das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir uns im Alltag wirklich die Zeit nehmen, immer mal wieder zu schauen, wie entwickelt sich eine Situation. Mhm. Du arbeitest ja auch ganz viel mit dem Begriff unbewusster Adultismus. Was genau meinst du denn damit und wie begegnet er dir denn persönlich in Familien oder in Einrichtungen?
Unbewusst insofern, dass es wirklich den Leuten gar nicht klar ist, dass es adultistisches Denken ist, was sie da haben. Ganz oft begegnet mir das zum Beispiel, also sei es, wenn ich es auf dem Spielplatz beobachte oder eben in Einrichtungen, erinnere ich mich so aus meiner Praxis als Erzieherin dran, dass, wenn man rausgehen möchte, gerade jetzt so, wo der Saisonwechsel ist vielleicht, manche Erwachsene frieren relativ schnell und die Kinder werden dann beim Rausgehen quasi mit Mütze, Matschhose und einer gefütterten Regenjacke irgendwie vollgepackt und signalisieren ganz klar, mir ist das zu warm. Die versuchen sich das schon auszuziehen, die reißen sich die Mütze immer und immer wieder vom Kopf, die zuppeln an dem Halsband, an der Hose rum. Also es ist ganz klar, ich will das nicht anhaben. Meistens ist die Reaktion dann, nee, sonst wärst du krank, du frierst sonst nämlich. Aber im Endeffekt würden die Erwachsenen vielleicht frieren. Ganz besonders witzig finde ich auch den Ausspruch, das merkt immer keiner, wenn ich dich angucke, dann friere ich. Und dann denke ich mir, ja genau. Weil es dir kalt wäre, wenn du anhättest, was das Kind jetzt anhast. Dem Kind aber ist es wunderbar und pudelwohl. Sonst würde das nach mehr verlangen, wenn ihm kalt wäre. Weil auch dann kommen sie natürlich und zeigen uns, mir geht es gerade nicht gut, mir ist wohl fröstelig. Irgendwie brauche wohl doch eine Jacke, auch wenn ich es vorher anders gedacht hatte. Also das finde ich ist so ein absolutes Alltagsbeispiel eben. Also beim Essen merke ich es ganz oft, beim Anziehen merke ich es ganz oft. Eben sowas auch wie, du kannst jetzt noch keinen Hunger haben oder du kannst nicht schon satt sein. Also das sind Dinge, die wir ganz oft im Alltag sagen und benutzen und auch so glauben. Und wo wir uns nicht denken, ich will jetzt adultistisch zu meinem Kind sein, ich möchte mein Kind unterdrücken und ich will wie ein kleiner Diktator über mein Kind herrschen. Gar nicht, im Gegenteil. Sondern einfach nur das Gefühl zu haben, ich weiß das, du weißt es nicht, deswegen entscheide ich das für dich. Ohne dich auch nur zu fragen oder dir die Gelegenheit zu geben, mir zu zeigen, was du eigentlich willst.
Mhm. Ja, ich glaube, das steckt auch immer ganz viel Fürsorge, der Fürsorgegedanke dahinter. Ja. Ne? Also man hat immer, ich glaube, gerade so Dinge wie Essen, wir sind ja urzeitlich so geprägt, dass Nahrung eben knapp war. Und deswegen ist es so ein Urbedürfnis, die Kinder satt zu kriegen, sodass wir immer unterbewusst die Sorge haben, oh, es könnte vielleicht zu wenig bekommen, dass wir da einfach viel mehr machen, als wir es tatsächlich müssten.
Genau, also ich denke auch, dass das Grund ist, dass ich immer eine gute Intention ist. Das unterstelle ich eigentlich sowieso allen Eltern. Ich glaube, dass kein Elternteil für sein Kind irgendwas Schlechtes möchte. Aber geht es mit uns durch, manchmal so. Da geht die Fürsorge mit uns durch und wandelt sich halt dann leider in was eher negativ ist fürs Kind.
in meinem Bekanntenkreis höre ich tatsächlich relativ häufig, ich weiß gar nicht so genau, was Adultismus ist. Also die können sich darunter nichts vorstellen, also sie wollen nicht adultistisch sein, aber ihnen fehlen Beispiele. Du hast jetzt schon ein paar Kleinigkeiten genannt, aber kannst du vielleicht nochmal typische Situationen erzählen, in denen Erwachsenen Kindern ihre Empfindungen absprechen, ja, unbewusst oder auch bewusst?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ich glaube, das gibt es ganz oft. Also zum Beispiel auch gerade, wenn es ums Müdesein geht. Also auch da wieder was Fürsorgliches, dass wir denken zu wissen, das Kind braucht zum Beispiel noch Mittagsschlaf. Ist doch erst 2, dann muss das doch noch Mittagsschlaf machen. Es gibt aber Kinder, die brauchen den mit 2 tatsächlich nicht mehr. Also ich habe hier ein ganzes Bataillon dieser Kinder. Das war für mich natürlich doof. Und ja. Ich habe von ganz vielen Seiten immer gehört, das kannst du doch nicht machen, das braucht doch, das ist doch erst 2. Mhm. Also bis 5 brauchen die das doch mindestens. Und ich gesagt habe, nee, meine brauchen das nicht. Also wenn mir das Kind irgendwie das gezeigt hat, und das hat es mir gezeigt, indem es sich total schwer getan hat, einzuschlafen, indem es sich viel mehr gesträubt hat als sonst, wenn es müde war. Mhm. Und einfach, indem ich eine Stunde lang mit diesem Kind Einschlafbegleitung gemacht habe, mittags, wo das sonst nur eine Viertelstunde gedauert hat, weil es hundemüde war, habe ich einfach irgendwann gemerkt, nö, das ist nicht dein Bedürfnis. Du bist gerade gar nicht müde. Ich hätte gerade Mittagspause, aber ich muss dann wohl leider umdisponieren.
Das heißt, Adultismus, fassen wir zusammen, ist, wenn ein Erwachsener denkt, er weiß es besser als das Kind und dann sozusagen das Kind zwingt, etwas zu tun, was es eigentlich nicht möchte, oder?
Ja, auch und auch so ein bisschen dass der Eindruck, dass Kinder und ihre Meinung und ihre Gedanken weniger wert sind als die von Erwachsenen. Mhm. Also so ein ganz fieses Beispiel so aus den 80er Jahren, das ich aber leider immer noch oft höre an Sprichwörtern, ist, wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel zu schweigen.
Mhm.
Oder wenn Erwachsene sich unterhalten, dann unterbricht man nicht. Das habe ich früher auch ganz oft gehört. Also ich habe ja eine ADHS und unterbreche ständig Leute, auch als Kind schon. Und man hätte jetzt auch zu mir sagen können, hey, wenn 2 Menschen sich unterhalten, dann unterbricht die bitte nicht. Lass sie erst aussprechen. Aber es war ganz klar, wenn Erwachsene sich unterhalten, dann unterbricht man nicht. Mhm. Das heißt, wenn Kinder sich unterhalten, dann kann ich als Erwachsener wunderbar dazwischen gehen und sagen, du, jetzt kommst du aber hier, machst mal das und das. Und ich dann sage, aber ich rede doch gerade mit meiner Freundin. Ja, mir doch quasi egal, weil meins hat Vorrang. Ich bin ja schließlich erwachsen.
Mhm.
Also dieses Ausgehen davon, dass Alter und Lebenserfahrung uns automatisch irgendwie einen höheren Wert irgendwie beschafft und die Kinder da niedriger sind in dieser Rangleiste.
Okay, vielen Dank.
Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder die andere zuhört und sagt, ah,
ja, ich finde mich so ein bisschen wieder in den Beispielen. Mhm. Ich möchte ein bisschen bewusster mit meinem Kind umgehen. Was sind denn aus deiner Sicht so erste ganz konkrete Schritte für Eltern, die feinfühliger auf die Zeichen ihres Babys oder ihrer Kleinkinder reagieren möchten?
Was ich ganz, ganz toll finde und hat auch noch den Vorteil, ist super für die Sprachförderung, ist, wenn man alles, was man macht beim Kind, sowieso sprachlich begleitet und entsprechend auch fragt. Und dann, auch da kommt es, was du vorher gesagt hast, das Abwarten reinbringt, ob quasi eine Antwort, in Anführungsstrichen, also die wird nicht wirklich verbal sein, die Antwort, mir kommt von dem Kind, wenn ich eben frage, hey, wollen wir jetzt wickeln gehen? Wenn es natürlich noch nicht, ein Stinker hat ja schon irgendwie durch, keine Ahnung, also wenn es nicht schon noch die ganze Bude duftet. Mhm. Und ich weiß, ich muss das Kind wickeln, damit es nicht irgendwie einen wunden Po bekommt oder so, sondern wenn ich einfach denke, es könnte jetzt mal soweit sein, oder wenn ihr in der Trockenwerdenphase seid, also schon mit ein bisschen größeren Kindern, dass ich einfach die Gelegenheit gebe, zu sagen, das Kind initiiert das. Oder das Kind kann sich dann, wenn ich es nicht vermeiden kann, zum Wickeln zu gehen, zum Beispiel, weil es eben angekotet hat, zu sagen, ich gucke aber, will das jetzt auf dem Boden liegen, will das auf dem Wickeltisch, oder in manchen ganz, also manche ganz geschickte Eltern, und in manchen Fällen geht es sogar im Stehen wickeln, was viele Kinder viel toller finden, zum Beispiel, weil sie nicht so auf dem Rücken gezwungen werden. Also das sind so Situationen, da kann ich das Kind ganz klar mitentscheiden lassen. Da kann ich ganz klar sagen, hey, oder und wenn man nach Hause weggeht von der Kita, ganz ehrlich, wenn die schon ein bisschen größer sind, also da spreche ich jetzt von Kleinkindern, die mir dann auch wirklich schon zeigen können, ja, ich will den Weg an dem Häuschen vorbei oder nicht, ich will sogar an der Rutsche vorbei. Warum nicht? Also das sind Dinge, die kann ich ein Kind natürlich wunderbar entscheiden lassen. Mhm. Was ich immer wichtig finde, ist, ich glaube, wir kommen schnell dahin, dass wir sagen, ich lasse ja immer aussuchen, ob es den blauen oder den gelben Becher will. Das ist immer so ein bisschen Scheinpartizipation. Weil dann suche ich immer ganz bewusst Dinge aus, die mir total egal sind, und lasse das Kind dann nur dort mitentscheiden. Mhm. Und ich finde es wichtig, dass die von klein an wirklich eben gerade bei den hausgemachten, eingemachten Sachen, wenn du sagst, hast du Hunger oder nicht? Möchtest du eben essen oder nicht? Willst du jetzt das anziehen oder ist dir das zu warm? Möchtest du auf dem Arm oder nicht? Und oder willst du vielleicht zur Oma auf dem Arm oder möchtest du lieber bei der Mama auf dem Arm bleiben? Das sind ja gerade oft schon so Dinge. Ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für kleinere Kinder. Bei Babys auch, die Omas, Opas alle ganz begeistert von dem Familienzuwachs, wollen ihn natürlich auch auf den Arm nehmen. Baby signalisiert ganz klar, ich möchte hier nicht sein. Ich brülle wie am Spieß, bei Mama oder Papa war gerade alles noch in Ordnung. Jetzt werde ich einer fast fremden Person auf den Arm gedrückt. Ich fühle mich hier nicht sicher, ich möchte bitte zurück. Das sind so Momente, wo ich sage, da halte ich dann nicht aus und warte noch irgendwie 5 bis 10 Minuten, ob das Kind sich beruhigt, sondern dann nehme ich es zu mir und sage, komm, wir versuchen später nochmal mit der Oma. Lass sie erstmal ein bisschen auftauen. Also das sind Momente, da kann ich super drauf eingehen, was auch schon ein ganz kleines Kind mir zeigt, und nicht darüber hinweggehen, wenn es mir signalisiert, ich möchte nicht auf diesen fremden Arm.
Hm. Jetzt muss ich ein bisschen einschränken, beziehungsweise ich würde es gerne noch mehr erläutern. Also wenn wir jetzt das Kind fragen, möchtest du das anziehen oder nicht, finde ich das total wichtig, und so habe ich das auch praktiziert. Mhm. Ich weiß aber, dass dass wir Erwachsenen dann in der Pflicht sind, trotzdem Dinge mitzunehmen, damit, wenn das Kind sich später umentscheidet, weil ihm dann doch kalt ist, wir nicht da sitzen und sagen, nö, du wolltest keine Jacke, die ist jetzt zu Hause. Sondern dass wir, also weil die Kinder ja noch nicht planen können, also diese Planungskompetenz ist einfach noch nicht da.
Und weil es dann auch gleichzeitig wieder so ein, siehst du, ich habe es ja besser gewusst.
Genau.
Also ja, absolut. Machen viele Eltern auch tatsächlich. Das kriege ich auch mit diesen Sagen, du wolltest keinen mitnehmen. Ich habe dir gesagt, du frierst doch noch, hast Pech gehabt. Also ja, genau. das ist genau das, was wir nicht wollen.
Das ist nicht Partizipation.
Genau. Nee, das ist nicht Partizipation.
Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, weil es bei meinen eigenen Kindern so war, bei kalten Händen, ich habe das Gefühl, dass Kinder im Winter, die ziehen ja nicht so gerne Handschuhe an.
Ja.
Meine auch nicht, als sie klein waren. Aber ich hatte damals das Gefühl, dass ihnen unwohl war und sie weinen mussten und es alles schlimm war, aber sie nicht erkennen konnten, dass dieses Unwohlsein von den kalten Händen kam. Kann es sein?
Ja, also das kann durchaus sein. Und also grundsätzlich gibt es für mich immer zwei Dinge, die Eltern immer entscheiden, also Gesundheit und Sicherheit. Weil ich kann natürlich nicht, wenn das Kind sich entscheidet, auf die Straße zu rennen, wo Autos laufen, kann ich nicht sagen, ja, hast du ja selber entschieden. Ja. Dann muss ich es mir auch am Schlawittchen schnappen und sagen, nee, hui, hier bleiben, guck mal, ist gefährlich, da fahren gerade schnelle Autos. Aber ich kann in so einer Situation zum Beispiel gucken, klar, je nach Alter, entweder kann ich tatsächlich sagen, pass auf, ich sehe, du frierst total an den Händen, die sind schon total rot und fangen wahrscheinlich an weh zu tun. Wenn du die Handschuhe partout nicht anziehen willst, dann können wir entweder nach drinnen gehen, da ist es warm, oder wir ziehen für hier draußen die warmen Handschuhe an, dann fühlst du dich wahrscheinlich gleich wieder wohler. Das kann ich jetzt auch ein Kleinkind ganz gut entscheiden lassen, dass man das schon signalisieren kann. Und ansonsten würde ich in dem Moment einfach dann auch sagen, wenn es die Handschuhe halt partout nicht anlässt, dann gehen wir halt wieder rein. Oder ich versuche es eben drüber zu stülpen. In dem Fall, klar, bevor mein Baby dann Erfrierungen hat oder ähnliches an den Händen, dann muss ich wieder eingreifen, weil da ist Gesundheit betroffen. Aber wenn es wirklich nur um ein, es kribbelt vielleicht ein bisschen und es ist vielleicht leicht frisch, wenn es jetzt ohne Jacke rausgeht im Übergang oder wenn es eben ohne Mütze sein will, weil es schwitzt, weil es so viel rumrennt, da finde ich, kann man einfach ganz klar dem Kind das zutrauen, zu sagen, nö, mir ist warm genug. Mhm. Und eben die Sachen dabei haben, wie du schon gesagt hast. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Ja, und man muss auch immer dazu sagen, es sind gar nicht so viele Situationen, wo wirklich die zwei Aspekte, die du eben genannt hast, also wirklich Sicherheit und Gesundheit eine Rolle spielen. Ne? Also ich kenne das, dass viele Eltern sagen, ja, ich muss doch und das ist ganz wichtig, das. Aber es sind gar nicht so viele Situationen. Andererseits gibt es im Alltag einfach ganz, ganz viele Situationen, wo mir als Elternteil im Grunde egal ist, was entscheidet mein Kind. Mhm. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man die nutzt, um das Kind wirklich immer vor die Wahl zu stellen. Weil das hat natürlich auch den entscheidenden Effekt, dass Kinder, die möglichst häufig zwischen Sachen wählen dürfen oder die freie Wahl haben, eben auch kooperativer sind bei den Dingen, wo ich dann irgendwann mal sagen muss, nee, das hat jetzt wirklich einen Grund, das ist wichtig, bitte komm mir jetzt auch entgegen. Und da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass das deutlich häufiger passiert, je mehr ich den Kindern eben Entscheidungsraum zugestehe.
Das finde ich auch absolut, weil im Endeffekt, ich versuche das den Eltern auch immer so zu erklären, wenn man den kompletten Tag fremdbestimmt ist, von morgens bis abends. Also natürlich platzt einem irgendwann die Hutschnur, vor allem wenn man halt ein kleiner Mensch ist, wo die Impulskontrolle vielleicht noch nicht so ausgereift ist. Und dann sagt, nein, ich will jetzt einfach und jetzt kann ich nicht mehr und jetzt mache ich auch gar nicht mehr. Und das sind halt dann die, die am Boden liegen und strampeln und schreien, weil sie nicht mehr können. Deswegen, ich finde es auch gut. Klar will ich Kinder auch nicht überfordern. Also ich will jetzt nicht sagen, legt immer 20 Sachen hin und sagt, jetzt sucht ihr was aus. Dann habt ihr wahrscheinlich auch bald ein weinendes Bündel, einfach weil es zu viel ist dann des Guten. Aber wenn es einfach um Dinge geht, die mich wirklich persönlich betreffen, dann finde ich es wichtig, aussuchen zu können, wenn das möglich ist. Weil das Kind einfach dann lernt, meine Meinung ist wichtig. Es wird nicht nur über mich bestimmt. Autonomie ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis von uns Menschen und die entwickeln wir halt nicht erst dieses Bedürfnis, wenn wir schon erwachsen sind oder Teenager sind oder so. Mhm. Sondern schon von Anfang an haben wir das.
Ja. Wie sieht es denn jetzt in Betreuungseinrichtungen aus? Geht da Partizipation und welche Methoden oder auch welche Haltungen helfen, dass Kinder dort aktiv einbezogen werden können?
Also es geht auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß aber, dass, also ich mache ja eben auch Schulungen für pädagogische Fachkräfte, dass oft Kräfte aus der Krippe sagen, ja, wie soll das bei uns gehen? Wir sind noch so klein. Aber auch da, also gerade da müssen wir eine wahnsinnige Feinfühligkeit entwickeln und eben ganz viel beobachten, uns ganz viel Zeit lassen. Und ich finde, das muss eigentlich in jeder Konzeption Priorität haben, Partizipation. Ist ja eigentlich auch vorgeschrieben, dass Kinder teilhaben können. Mhm. Und eben nicht nur das Bastelpapier aussuchen, sondern da kann ich ganz klar drauf achten. Brotzeit zum Beispiel ist so ein Ding. Oft ist es in Einrichtungen unheimlich durchstrukturiert. Wann gegessen wird, wann nicht gegessen wird, wann wir rausgehen, wann wir nicht rausgehen, wann geschlafen wird. Und eine Einrichtung, die wirklich Partizipation betreibt und auch sich Bedürfnisorientierung auf die Fahne schreibt, die lässt aber ein Kind auch essen, wenn es zwischendurch hungrig ist zum Beispiel. Oder es kann auch entscheiden, während der Brotzeit nichts zu essen. Und ich kenne mal viele Einrichtungen, wo es halt dann heißt, naja, aber beiß wenigstens dreimal ab oder iss wenigstens drei Löffel von deinem Brei oder von deinem Joghurt, damit du was im Bauch hast. Und Das widerspricht der Partizipation. Wenn ein Kind mir klar signalisiert, ich habe keinen Hunger, ich möchte nichts essen, weil ich vielleicht auch gerade zu Hause gefrühstückt habe mit Mama und Papa, dann kann ich nicht drüber wischen und sagen, ja, ist mir aber jetzt unpraktisch für meinen Tagesplan, weil wir gehen jetzt gleich raus und dann hast du vielleicht unterwegs Hunger.
Genau, was macht man denn dann? Also wenn man jetzt Partizipation zulässt und das Kind isst in dem Moment nichts, aber ihr geht dann raus und dann im Hof sagt das Kind oder signalisiert das Kind, jetzt habe ich doch Hunger. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Kita irgendwie schwierig ist. Also bei einem Elternteil, okay, da nehme ich was mit, aber Das ist das, wo ich denke, okay, das ist für Kita vielleicht problematisch irgendwie.
Eigentlich nicht, weil ganz ehrlich, wenn wir mit der Kita rausgegangen sind, hast du ja diese riesen Kutschen, diese Wägen, die man dann sah, wie die, durch die Stadt schiebt oder wo auch immer hin. Und die sind relativ geräumig und die haben auch Stauraum, weil wir müssen dann natürlich auch Wickeltaschen dabei haben, was, falls sich jemand verletzt. Das heißt, da kann ich schon mal so ein paar Fruchtriegel oder ein paar Apfelschnitze oder so auch mit dabei haben und sagen, hey, dann machen wir halt hier mal 2 Minuten Pause. Okay. Und dann kann der Basti jetzt hier mal an seinem Apfel knabbern. Der ist gerade hungrig, glaube ich. Der ist gerade ein bisschen knatschig. Ich habe vorher nichts gegessen. Ich teste es mal aus. Und dann kann der ein paar Minuten essen und dann geht's weiter. Also eigentlich genau wie Eltern auch, die sich halt, wie das bei uns Eltern halt so ist, wie wir mit unseren Taschen dann so losziehen, mit einer halben Bäckerei drin. Ich meine, klar, muss nicht so extrem sein, aber ich kann was Kleines dabei haben, weil ich auch schon antizipieren kann, dass das Kind wahrscheinlich Hunger bekommt, wenn es jetzt 1-2 Stunden draußen ist mit uns.
Ja, ich kenne das auch so. Also bei uns in der Kita gab es immer eine Obstpause am Vormittag und die Reste wurden aufgehoben und nachmittags sind die Kinder immer rausgegangen. Und dort stand dann ein riesen Obstteller, an dem gruppenübergreifend alle Kinder sich bedienen konnten. Die mussten nicht fragen, sondern die sind einfach hingelaufen. Und wenn sie hungrig waren, haben sie sich noch ein Stück Obst genommen. Das war für die Eltern natürlich auch okay, weil es eben Obst war und nicht ein Keks. Und das fand ich eine echt gute Lösung.
Genau. Und auch noch toller, weil es nicht fragen muss. Also weil auch diese Barriere noch weg ist. Ich kann ganz für mich allein entscheiden und ich muss nicht noch einen Erwachsenen fragen, der dann vielleicht noch irgendeine Meinung dazu hat. Dass ich vielleicht aber dann lieber erst den Apfel als die Banane essen soll. Das gibt es ja auch oft, weil es dann gesünder ist als die Banane. Und weil die Banane so süß ist. Banane ist schlechtes Obst. Also,
und klebt auch so an den Händen. Ist ja auch wieder ein Argument.
Genau. Da muss ich als Erwachsener denken, oh, muss ich die Hände waschen? Aber auch da, also da kann ich das Kind wunderbar entscheiden lassen. Eben auch solche Dinge wie, es darf auch die Banane nehmen, auch wenn es vielleicht ein Kind ist, was das noch nicht so gut essen kann, ohne sich komplett einzusauen. Gibt's ja auch.
Ja, stimmt.
Ja.
Gibt es denn aus deiner Sicht einen Zusammenhang zwischen fehlender Partizipation und der Gefährdung des Kindeswohls?
Einen ganz großen, einen riesengroßen. Also wenn du mich fragst, ist Partizipation eigentlich Nummer 1 im Kinderschutz? Also wenn ich die aktiv praktiziere in der Einrichtung und zu Hause, weil Kinder, die nicht teilhaben dürfen, die nicht mitentscheiden dürfen, die lernen auch von klein auf, was irgendwelche Erwachsenen mir sagen, das muss ich machen. Ich muss dann springen quasi, wenn ein Erwachsener sagt, auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, warum. Und auch wenn ich das vielleicht unangenehm finde, weil Kinder finden es halt vielleicht auch unangenehm, jetzt irgendwie entweder so und so gewickelt zu werden oder eben diese doofe Mütze anzuziehen, die so kratzt. Müssen sie trotzdem, weil irgendwer sagt, doch musst du frierst sonst. Das heißt auch automatisch, wenn jemand mir körperlich zu nahe tritt, habe ich dann das Gefühl wahrscheinlich, dass ich meine Grenzen nicht wahren darf. Weil ich durfte sie vorher auch nicht wahren. Ich konnte nicht für mich entscheiden. Ich konnte nicht über meinen Körper entscheiden, ob ich friere, ob ich satt bin. Dann kann ich auch nicht entscheiden, ob mich jemand berühren soll oder nicht. Wenn ich der Oma einmal ein Küsschen geben muss, das ist ja so dieses Alltagsbeispiel, oder umarmen muss, obwohl ich nicht will, auch da lerne ich, das ist ein krasses Beispiel. Und da schalten die Leute schon eher und sagen, ach nee, sonst wissen die das später auch nicht, ne? Wenn mal irgendjemand übergriffig werden würde. Aber das ist auch, wenn ich nicht sagen darf, ich möchte nichts mehr essen oder ich möchte noch mehr essen oder wenn ich nicht die Hand geben möchte. Das ist bei uns in vielen Einrichtungen immer noch, finde ich, katastrophal, aber dieses morgens Händeschütteln, am besten auch noch in die Augen gucken, auch wenn man das vielleicht nicht möchte. Ja. Ist ja vielen unangenehm, mir inklusive. Und so bringe ich den Kindern bei, nee, okay, du fühlst dich dabei unwohl, aber das musst du übergehen. Das ist Quatsch, weil das gehört sich so, das machst du. Das heißt, ich bringe mein Kind automatisch in die Situation, dass es sich gegebenenfalls nicht traut, seine Grenzen zu verteidigen, seine körperliche Souveränität da irgendwie zu verteidigen gegen Außenstehende, weil es das gelernt hat, dass es nicht mitentscheiden darf. Und von wie es später ist mit Demokratie und so, da gibt es ja auch einen Zusammenhang.
Ja. Was ist denn jetzt mit pädagogischen Teams, die eigentlich sagen, ja, wir möchten in unserer Einrichtung partizipativ sein, aber es regen sich da Widerstände. Also sei es jetzt seitens der Eltern, die sagen, nein, man darf doch den Kindern nicht so viele Entscheidungen überlassen, oder vielleicht auch KollegInnen, die aus verschiedenen Gründen einfach, ich sag mal, ein bisschen autoritärer angehaucht ist. Gibt es ja noch in den Kindertageseinrichtungen oder vielleicht auch bei den Tagesmüttern. Wie schaffe ich es, die dafür zu sensibilisieren und im besten Fall zum Mitmachen zu bewegen?
Also in den Einrichtungen, gerade wenn es jetzt im Team vielleicht nur 1-2 Leute sind, die sich da ein bisschen sperren, ist halt ganz viel Haltungsarbeit auf jeden Fall notwendig. Also ganz viel Schulungen, ganz viel Fortbildungen, ganz viel Diskussionen im Team. Perspektivwechsel, finde ich, also das merke ich in meinen Schulungen, dass das der Moment ist, wenn ich versuche, Perspektivwechsel reinzubringen, wo die sagen, ah ja, stimmt. Wenn ich einfach sage, wie wäre das, wenn dein Mann das machen würde mit dir? Also wenn der sagt, nee, also in der Jacke kommst du nicht mit, du, das hat 10 Grad draußen, nee, so, ich nehme dich so nicht mit. Nee, dann bleiben wir zu Hause und gehen wir nicht ins Kino, Schatz.
Ja, krass, ne?
Ja, genau. Und da wäre wahrscheinlich, jede Frau würde sagen, ich glaube, das bei dir brennt. Entschuldige bitte, aber was ich anziehe, entscheide ich immer noch selber. Und ob ich friere oder nicht, weiß ich wohl auch. Da brauche ich jetzt nicht meinen Mann dazu.
Aber da kommt ja häufig das Gegenargument, ja gut, aber ich bin ja erwachsen und weiß, was gut für mich ist. Und mein Kind aber nicht, das weiß nicht, dass es bei minus 10 Grad krank wird oder keine Ahnung. Weißt du, also dieses Argument
kommt. Da stelle ich dann immer die Frage, woher sie das denn wissen? Also und wann, ab wie viel, also ob dann mit 18 quasi plötzlich dieser Knopf angesprungen ist, dieser Temperatur- und Entscheidungsknopf oder mit 21 oder wann kommt das dann? Gibt es dafür eine Altersgrenze? Und dann sagen die dann, nee, ist halt, also ja, ist halt so. Also die kommen dann auch in Erklärungsnot, weil im Endeffekt, es gibt keinen Knopf in unserem Gehirn, der plötzlich angeschalten wird, wenn wir volljährig sind, der uns dann all diese Weisheit zuteil werden lässt.
Ja, wir müssen das wirklich erfahren, ne?
Das müssen wir wirklich erfahren. Und das versuche ich auch den Menschen zu sagen, dass das kann gut sein, dass die Kinder zu kalt angezogen rausgehen. Aber das Tolle ist ja, sie lernen sich und ihren Körper damit kennen. Und beim nächsten Mal nehmen sie die Jacke vielleicht sogar schon selber mit oder ziehen sie vorher erstmal an. Auch das ist was, dass man sagt, ich ziehe mich vielleicht vor, viel zu warm, man darf es dann aber ausziehen draußen und legst halt den Garten auf die Bank oder so. Mhm. Aber grundsätzlich ist das Tolle an Einrichtungen, die müssen alle eine Konzeption haben. Und eine Konzeption ist was Bindendes. Danach muss ich arbeiten, wenn ich dort im Team bin. Ob ich das jetzt zu 100% unterstütze oder nicht, aber ich unterschreibe das und ich verpflichte mich, danach zu arbeiten. Das heißt, ich verpflichte mich eigentlich auch, Partizipation zu leben in der Einrichtung und aktiv zu machen. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich wahrscheinlich von den anderen, also hoffentlich von den anderen aus dem Team, von meiner Leitung, von meinen KollegInnen entsprechend auch darauf hingewiesen und gesagt, du, guck mal, eigentlich haben wir doch beschlossen, wir machen das jetzt so und so. Und bei den Eltern ist es auch wieder die Konzeption, wo ich sage, das ist wie ein Schutzschild. Wenn ich als Elternteil mein Kind in der Einrichtung anmelde, dann bekomme ich die Konzeption im Normalfall vorgelegt. Dann kann ich die lesen. Viele machen es nicht. Mhm. Ist auch dann okay, also das ist ja deren Prämisse. Aber ich unterschreibe da den Vertrag und damit akzeptiere ich das. Und dann kann ich nicht hinterher sagen, aber ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwie sich selber aussuchen darf, ob das jetzt die Mütze anhat oder nicht. Das geht überhaupt nicht. Und da muss ich ganz klar sagen, aber schauen Sie mal, wir haben das doch in unserer Konzeption so formuliert. Unsere Hintergründe sind deswegen, wir wollen gern, dass die Kinder eben lernen, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, dass die Kinder lernen, sich selbst zu behaupten, dass die sich trauen, ihre Grenzen zu ziehen und erklären dann auch gerne den Eltern den Zusammenhang mit dem Kinderschutz. Das finden viele dann lächerlich erstmal. Im ersten Moment sagen sie, das ist so ein Quatsch, hat ja damit nichts zu tun. Mhm. Aber es ist einfach so, dass wir in dem Moment durch die Konzeption einfach so quasi ein bisschen im Recht sind und die Eltern sich da eigentlich nicht aufregen dürfen, weil sie es unterschrieben haben. Das ist natürlich nicht, wie es in der Praxis läuft. Und ich propagiere das jetzt auch nicht als Form der Elternarbeit, zu sagen, wieso haben sie unterschrieben, fertig? Das finde ich, ist keine gute Erziehungspartnerschaft. Aber bei den ganz harten Fällen kann man zumindest mal darauf verweisen. Ich persönlich bin eher so, dass ich sage, ich setze mich wirklich mit denen hin und versuche das denen, wie hier halt jetzt auch gerade mit Beispielen zu erklären, warum uns das so wichtig ist, wie toll das für die Kinder ist, was die dabei lernen, wie selbstständig die da werden und wie gut die dann eben auch geschützt sind, wie gut die für sich selber eintreten können. Das ist ja auch was Menschen sich für ihre Kinder im Normalfall wünschen, wenn die mal erwachsen, aber auch wieder erst, wenn die erwachsen sind. Ja. Dann sollen die sich trauen, ihre Grenzen zu ziehen. Die sollen nicht arbeiten bis zum Umfallen. Die sollen sagen, nee, das ist mir zu viel und das möchte ich nicht. Und sich gegen Unrecht auflehnen. Vielleicht, keine Ahnung, sogar Aufsichtsratsvorsitzender werden. Ja. Aber wenn die klein sind, dann sollen die auf gar keinen Fall irgendwas mitbestimmen können. Und dann müssen die sagen, ja, ich mache, was Mami und Papi mir sagen. Also so funktioniert es halt leider nicht.
Ja, aber ich finde auch super spannend, wie Kinder sich dann ihre Wege suchen. Ich muss gerade an meinen Sohn denken und der hat irgendwann mit 3 oder 4 verweigert, ein Unterhemd anzuziehen, auch im tiefsten Winter. Mhm. Und es hat mich eine längere Zeit gebraucht, aber irgendwann sagte er, ich möchte kein Hemdchen anziehen, weil immer, wenn ich in der Kita draußen bin, ständig eine Erzieherin hinter mir steht und sagt, das Hemdchen guckt raus, wir müssen das wieder in die Hose stecken. Und dann hat er für sich selbst die Lösung gefunden, zu sagen, ja, dann ziehe ich kein Hemd an und dann können die mir nichts mehr in die Hose stecken.
Das ist doch
total super clever. Er findet jetzt den Weg, eben die körperliche Unversehrtheit zu bewahren, weil es ihm einfach unangenehm war, wenn da jeder Erzieher kam und an ihm rumgezuckt
hat.
Dass einfach er die Selbstbestimmung trotzdem leben konnte. Das fand ich total spannend.
Ja, super cool.
Jetzt haben wir die Selbstbestimmung aber ja nicht nur im Bereich der Kindertagesbetreuung, sondern es ist ja eigentlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Das begegnet uns ja auch im Umfeld. Was müsste sich denn aus deiner Sicht gesellschaftlich oder strukturell ändern, damit Kinder wirklich endlich konsequenter ernst genommen werden?
Also wahrscheinlich müssten wir ganz wirklich super umfangreiche Kinderrechte einfach aufnehmen ins Grundgesetz. Jetzt argumentieren ja viele dann, aber Kinder sind ja Menschen, dann brauche ich ja nicht extra Kinderrechte und schon gar nicht noch so umfangreich. Ich meine, Kinderrechte gibt es, aber da gibt es viele Diskussionen darüber, wo ich sage, ja klar sind Kinder Menschen, aber sie werden halt oft wie Menschen zweiter Klasse behandelt, weil sie eben immer gesagt bekommen, dass nur die Erwachsenen alles entscheiden dürfen. Und grundsätzlich müssten Kinder viel mehr, also sowohl auch über die Eltern, sei es jetzt ein Wahlrecht für die Kinder mit, solange die unter 18 sind, wobei das dann wieder mehr ist, die Familien zu stärken. Aber ich finde es toll, wenn es mehr Gremien gäbe, wo Kinder ihre Meinung kundtun können und wo das auch mehr, wenn es mehr beworben wird zum Beispiel auch, weil das gibt es durchaus, so Jugendräte und sowas. Aber also an alle Menschen kommt das absolut nicht ran. Das sind dann wahrscheinlich immer nur so bestimmte Schichten, die dann da abgebildet sind, ganz ehrlich gesagt. Und es ist nicht umfassend gewollt und wird nicht propagiert, dass Kinder genauso viel zu sagen haben. Und gerade wenn ich so an Schule denke, weil ich finde, in der Krippe geht es manchmal so schon ganz gut und im Kindergarten ist Partizipation bei uns eigentlich auch, also in den meisten Einrichtungen, die ich kenne, wird das wirklich gut gelebt. Mhm. Und dann kommt so ein ganz krasser Bruch, wenn es dann in die Schule geht.
Ja.
Und plötzlich gibt es da eigentlich so gut wie gar keine Partizipation mehr. Dann ist wirklich nur noch, was dieser Mensch da vorne sagt, der erwachsene Mensch, das muss ich tun. Komme, was wolle. Völlig egal, wie es mir geht, was ich möchte, das haben wir zu machen. Und ich kann auch nicht sagen, ich gehe da morgen nicht mehr hin. Das ist halt eine Sache, die darf ich nun mal leider wirklich nicht entscheiden in unserem Land.
Mhm.
Also das wäre mir total wichtig, dass Schulen, die ja eigentlich die wichtigsten Jahre, so ganz prägende Jahre mit unseren Kindern verbringen, ohne dass wir auch als Eltern dazu was entscheiden können, ob sie da hingehen oder nicht. Mir wäre es so wichtig, dass ich weiß, dass meine Kinder da ernst genommen werden, dass ihre Meinung, ihre Gefühle ernst genommen werden und dass die lernen, was ich sage und denke, ist wichtig und wird auch, also wird nicht nur gehört, sondern auch mit einbezogen und wo es irgendwo geht, auch umgesetzt, meine Ideen, meine Wünsche, weil die vielleicht fürs große Ganze richtig toll sind. Das hätte ich gern, dass unsere Kinder das in der Schule lernen. Und stattdessen lernen sie, dass sie zum Teil so tun müssen, als wären sie okay mit Sachen, die für sie gar nicht okay sind.
Mhm.
Und dass ihre Meinung oft überhaupt nicht gefragt ist. Und das ist schwierig, weil die kommen natürlich dann mit 16, 17, 18 raus und haben jahrelang gelernt, dass ihre Stimme eigentlich nichts zählt. Und das darf nicht sein.
Ja, das stimmt. Gibt es denn eine Situation aus deiner Beratungspraxis, die dich irgendwie besonders bewegt hat oder geprägt hat im Hinblick auf Partizipation bei kleinen Kindern?
Also jetzt so eine konkrete eigentlich nicht. Aber ich kriege das schon, also gerade wenn ich mache auch Babyschlafberatungen und auch zum Thema wählerisches Essen mache ich ganz viel. Und da erlebe ich schon ganz oft, dass die Eltern halt dann eben so Sachen sagen. Und das sind aber Eltern, die eigentlich wirklich ganz, ganz lieb aufs Kind eingehen und auch eingehen wollen, denen das wichtig ist, die aber das schon noch diese alten Muster im Kopf haben, die halt dann eben zum Beispiel, wenn das Kind halt nicht isst, was es gibt, dann halt nichts anderes anbieten zum Beispiel. Die dann dem Kind insofern die Entscheidung, also das ist dann auch so, ja, ich lasse ja dann die Entscheidung, es kann er dann quasi entweder das essen oder nichts, also dann hungrig bleiben. Dann sagt, das ist ja keine Entscheidung. Also mal abgesehen davon, dass das ganz Hardcore-Picky-Eaters dir auch nichts essen, wenn du also dieses vom vollen Teller verhungert kein Kind, das stimmt nicht.
Ja.
Aber also einfach diese krasse Option zu haben, gehe ich jetzt hungrig ins Bett oder ich krieg's vielleicht, also früher war es vielleicht so gewesen, kriegst du morgen nochmal hingestellt, dann das Zeug, was du nicht wolltest.
Mhm.
So kenne ich das noch aus dem Ort. Aber tatsächlich wirklich so dieses, eine Option zu geben, die keine ist und dann zu sagen, wieso, also du kannst dich jetzt entscheiden, willst du 2 Wochen Fernsehverbot oder räumst du jetzt dein Zimmer auf? So, das ist nicht wirklich eine Entscheidung. So, das sind Dinge, wo ich sage, die Eltern sind einfach so unsicher und haben dieses, Kinder dürfen einem nicht auf der Nase rumtanzen, das haben wir alle irgendwo hinten reingestanzt. Und auch ich, die sich seit, glaube ich, 10 Jahren mittlerweile mit Bedürfnisorientierung so intensiv beschäftigt, habe das noch irgendwo in meinem Kopf, dass wir meine Kinder mal wieder richtig auf die Kacke hauen. Entschuldigung, darf man hier fluchen, sonst macht Piep.
Ja, darf man. Alles gut.
Dass es wirklich so ist, dass man denkt, ah, das kann doch nicht sein. Und hinter dem denkt, doch, das kann schon sein. Also, weil ich halt nicht die Alleinstellung hier habe, ich fluche auch, wenn mir was nicht nach dem Strich geht oder ärgere mich oder trete mal gegen meinen Wäschesack im Keller oder so, wenn ich wütend bin. Warum sollte ein kleiner Mensch das nicht dürfen, dass er seine Gefühle ausdrückt oder halt mal über die Stränge schlägt, wenn er gerade mal albern ist? Also das haben wir alle noch so ein bisschen im Kopf, diese Muster. Und das merke ich in den Beratungen halt schon ganz oft, dass die dann ganz oft sagen, ja, aber es kann ja auch nicht, also es kann ja auch nicht sein, dass das da einfach immer macht, was es will. Also dass es jetzt immer nur isst, was ihm schmeckt. Aber wieso nicht? Also ich esse auch nur, was mir schmeckt. Ich verstehe das mittlerweile jetzt gar nicht mehr. Und warum sollte ein Kind nicht nur das essen dürfen, was ihm schmeckt und sich zwingen, irgendwas zu essen, was es total ekelhaft findet zum Beispiel?
Oder weil du halt dann auch irgendwann Kinder hast, die eben nur Schokolade und Pommes essen würden. Es gibt diese Kinder, die wirklich sehr, sehr picky essen. Da sind wir wieder bei der Fürsorge, der Gedanke, da müssen noch ein paar Vitamine rein. Aber auch da, gebe ich dir völlig recht, kann man einen Weg finden, wie man das gestalten kann.
Also, Eben.
Da gibt es ja verschiedene Varianten. Also da führt auch ein Obstsaft beispielsweise zum Erfolg, wenn das Kind halt partout kein Obst oder Gemüse essen will. Vitamine gibt es auf anderen Wegen. Also es gibt immer eine Möglichkeit.
Mhm. Eben, das denke ich auch. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir uns einfach immer so ein bisschen überlegen, wahrscheinlich kommen wir da nicht immer zusammen. Und vielleicht kann das Kind auch wirklich vieles nicht entscheiden, weil es im Alltag einfach nicht funktioniert.
Mhm.
Also wie gesagt, Sicherheit, Gesundheit haben wir gesagt, das ist unser Metier. Also es kann nicht entscheiden, ich schnalle mich im Auto nicht an, weil der Gurt doof ist oder der Kindersitz. Mhm. Und den finden, glaube ich, 80% aller Kinder finden den schrecklich.
Mhm.
Ja. Nichtsdestotrotz kann ich nicht sagen, ja okay, du möchtest nicht, du hast dich entschieden, dich nicht anzuschnallen, also schnalle ich dich nicht an, weil das muss ich bestimmen, weil ich weiß, das kann schwerwiegende Folgen haben für mein Kind, sogar tödliche Folgen haben. Und beim Essen kann ich eben gucken, wie du schon sagst, da gibt es so viele Wege, das ohne Zwang auf jeden Fall zu machen oder ohne so eine falsche Entscheidung von entweder isst du das oder gar nichts. Dazwischen liegen Welten. Und ich glaube, das müssen wir uns klar machen, dass es auf jeden Fall kein Kampf sein darf. Wir müssen gewinnen und das Kind muss quasi verlieren. Sondern wir versuchen, dass es mitentscheiden kann, so viel es geht und machen eventuell Kompromisse. Und wir auch, nicht nur das Kind. Also wir erwarten nicht nur vom Kind, dass es Kompromisse eingeht, sondern auch wir als Erwachsene sind bereit, Kompromisse einzugehen. Das finde ich ganz wichtig, weil oft sagen wir halt zum Kind, ja, du musst schon auch mal Kompromisse machen, ne? Das geht einem ganz leicht über die Lippen, aber selber fällt es einem auch oft extrem schwer, Kompromisse zu machen.
Ja.
Deswegen auch da immer so ein bisschen in beide Richtungen gucken. Also wie würde ich mich fühlen, wenn ein Peer, ein Gleichaltriger mit mir sowas macht? Im Zweifelsfall wahrscheinlich furchtbar. Dann muss ich mir auch überlegen, ob das okay ist, wenn ich mit meinem Kind das so mache.
Ja, absolut. Und da fand ich den Impuls von dir ganz super. Den habe ich auch bei mir immer umgesetzt. Frage dich, würdest du genauso mit deinem Partner, mit deiner Partnerin sprechen? Und da wird man in ganz vielen Situationen feststellen, nein, würde ich tatsächlich nicht tun. Und allein der Gedanke, jemand würde auch so mit mir sprechen, das macht innerlich ganz viel. Ja, liebe Andrea, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Das war ein wirklich, wirklich spannendes Gespräch. Wir haben uns total gefreut, dass du da warst.
Ja, ich habe mich auch total gefreut, dass ich da sein durfte. War sehr, sehr schön bei euch.
Dankeschön. Wir haben gelernt, Partizipation beginnt nicht erst mit dem ersten gesprochenen Wort. Sie beginnt schon mit dem ersten Blickkontakt, quasi dem ersten Schrei und dem ersten Ich mag das nicht, was wir erkennen. Und wenn wir als Erwachsene lernen, das zu sehen und ernst zu nehmen, machen wir nicht nur das Leben unserer Kinder besser, sondern auch unsere Gesellschaft ein kleines bisschen gerechter. In diesem Sinne sagen wir für heute
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.